bin der beste Tragenetz. Wir können es 25 Jahre. Also ich kenne dich relativ gut, wie du tickst und wie wir zusammen all die Events gemacht haben. Darum wird das sicher ein spannendes Gespräch über all die Zeiten und Möglichkeiten. Und wird sicher toll.
Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Mein heutiger Gast ist der Peja Dragenitz. Er ist Geschäftsführer vom Tracking Team, ehemaliger Grenadieroffizier. Und von dem her warte ich auf meine Einstiegsfrage, die lautet: Peja, was macht dich zum Leader?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, Authentizität. Ich spiele nichts, ich gebe nichts vor, ob vor mir ein Divisionär sitzt oder ein einfacher Bauer. Ich gebe mir selber. Vielleicht auch so, wenn ich die Leute anschaue, ich schätze eigentlich alle Leute. Ich gehe nicht auf Titel. Das hat mich noch nie berührt. Ich bin zwar Grenadieroffizier gesehen, aber mir ist ein Soldat immer gleich viel weg gewesen wie der Divisionär. Ich habe mit Divisionärlampen gehabt. Wenn mir etwas nicht passt, habe ich schon mit 20 habe ich einen Rapport geschrieben. Wer macht schon als junger Lefty einen Rapport? Ich fand, das ist nicht, entspricht nicht der Armee, entspricht nicht der Aufgabe. Und jetzt, warum ist man so? Hat es mit der Ziege durchgedacht, das gewisse Weite ist einfach in die Wiege gelegt. Der eine ist vielleicht ein bisschen als Unternehmer ein bisschen geboren. Dann ist vielleicht auch Familie. Mein Vater hat ein Gipsengeschäft gehabt, also jeden Franken selber verdient, ist Unternehmer gewesen. Man kommt natürlich dann als Kind alles mit über. Man muss jeden Franken selber verdienen, mit dem Auf und Ab. So damals gab es 70er Jahre Baukrise. Und dann kommt man das Kind unweigerlich mit über. Und Student bin ich Fuchsmajor gewesen. Das heisst auch, ein bisschen der Tätschmeister, wo die Jungen müssen bei der Stange halten. Man sagt das so stauen. Student bin ich, für das ist der Fuchsmajor, der Stall eigentlich im Griff zu halten. Und jetzt, wo hat das angefangen? Das fängt nicht erst mit 20 Jahren. Warum will man Offizier werden? Weil man es gern macht, weil man was schon gern führen, weil man gern mit Leuten zusammen ist. Das sind verschiedene Sachen. Aber das fängt was schon als Kind an, oder? Wenn wir in den Wald gegangen sind, haben wir Gruppen gehabt. Wer ist der Bandenleiter? Sie tragen jetzt. Wir haben die Kinder zusammengeraten. Wir haben gegen das Nachbardorf Krieg geführt, kann man sagen. Und dann sind wir schon dort in der Führungsposition gewesen. Jetzt kann man noch wieder so, wo fängt denn das an? Fängt das als Kleinkind an? Vielleicht ist man dort ein bisschen ein Trotzkopf gewesen. Ich weiss es nicht genau, aber das fängt auch nicht erst mit 20 Jahren. Das ist, ich denke, viele so Personen, die bringen das einen grossen Teil von Geburt her mit. Vielleicht auch mit der Erziehung. Das kann beim Kleinkind anfangen, wenn man jetzt in Psychoanalyse machen will. Kinder, die natürlich irgendwie in gestörten Verhältnissen sind, die mit Angstverhältnissen aufwachsen. Das kann keine Leader geben, die wachsen mit Angst auf. Mein Vater war ein Österreicher, ein freier Mensch, hat in der Badwanne gesungen, der hat eigentlich nur, alle Probleme sind lösbar und sonst machen wir es. Meine Mutter war eine Bernfrau, als ich mit 20 Studenten heimkomme, mit 17, geht der Vater morgen um 2 geht er in die Küche und holt den Strohraum aus und kommt Zebuam, trinken wir eins, und die Mutter geht in die Küche und macht Rösti für alle. Und ich glaube, das ganze Umfeld macht vielleicht die zu einer Persönlichkeit prägt dich, oder? Das prägt dich. Je mehr du nachher in diesem Feld innen bist, desto mehr hast du vielleicht mit dortigen Leuten auch zu tun. Einer, der immer ängstlich ist, ist fair um ängstliche Leute herum. Das von ganz klein an. Und jemand, der halt in der Leiterposition ist, hat dann auch immer mehr mit Leiden zu tun. Oder wenn du nachher ein Aperitif hast, ein Treff, hast du eher mit Führungsleuten zu tun. Und so fällt das eigentlich schon von klein auf an, in welche Rolle du reinwachst.
Ja, du bist ja. Wir reden jetzt nicht über das Alter, aber du bist ja einer, der, ich denke, so aus der 68er Generation rauskommt, oder? Wo der Leitspruch war, ich sage, was ich denke. Also, du hast eine direkte Sprache, du bist auch nicht aufs Maul gefallen. Aber das mit der direkten Sprache kann natürlich auch dazu führen, dass man vielleicht zwischendurch jemandem fest oder zu fest auf die Füße zusteht. Wie gehst du mit dem um? Eben, wie gesagt, du bist einer, der eine Direktsprache redet und auch nicht kennt, ist auch mal Klartext zu reden. Aber ich glaube, es hat sich auch vieles verändert. Wir haben heute Generationen, die vielleicht dort durch andere Erwartungshaltungen haben. Ich meine, du hast ja auch ein Studium abgeschlossen als Sekundarlehrer. Man kann mir auch dort vorstellen, dass wo du in diesem Beruf tätig bist, wenn du heute wieder so eine Klasse würdest übernehmen, dann müsstest du wahrscheinlich vom Führungsstil, in der Art und Weise, wie du mit deinen Schülern umgehst, möglicherweise auch dem ganzen Umstand Rechnung tragen. Hast du das in deinem heutigen Beruf auch gesehen? Siehst du die Veränderung, dass man als Leader heute zum Teil andere Qualitäten muss haben, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war?
Teilweise. Ich sage mal, Veränderung ist eindeutig da. Aber das wird überschätzt. Der Mensch ist in Hunderttausenden von Jahren vom Homo sapiens. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immer der Homo sapiens. Wenn man vom Homo erectus Homo sapiens sind Hunderttausende Jahre Menschheitsgeschichte. Und jetzt reden wir von Veränderung von 20, 30 Jahren. In unserem Sinn ist, sagen wir noch immer ein bisschen der Uraff. Wir ticken immer noch gleich. Und wenn du zu den Schülern eine gewisse Authentizität hast und ehrlich bist und du weißt, du meinst es gut mit ihnen, also natürlich nicht einem autoritär einfach oben abklopft, hier uns zusammenschießt, sondern in einem positiven Sinn etwas vorgibt, wird das akzeptiert. So wie ein Kind einen Vater akzeptiert oder eine Mutter akzeptiert, die nicht den gleichen Führungsstil muss haben. Er muss authentisch sein, er muss kein Wischiwaschi machen, kein Slalom fahren, er muss eine Linie haben. Das wird heute oft vermisst. Man hat keine Linie. Einmal so und einmal Politiker, das Musterbeispiel, die reden ein bisschen nach dem Wind, oder? Die müssen ja gewählt werden. Ich muss nicht gewählt werden. Und sagen wir, du sagst, anecken. Das ist ja so, wenn vielleicht am Anfang zu forst direkt hineingehst, sind die Leute im ersten Moment überrascht. Das ist mir heute nicht gewohnt. Wir tun so ein bisschen drum herum und ein bisschen schleimig und ein bisschen anschleichen. Wie ist echt der andere? Aber das ist nur der erste Moment. Sagen wir mal, das ist eine, ich will keinen geschliffenen Diamant. Ich liebe die ungeschliffenen Diamant mit Ecken und Kanten und so, wie das Leben ist. Hat Ecken und Kanten, es geht auf und ab. Und das ist echt. Und das ist eine Frage von der Zeit. Der Gegenüber merkt das spätestens nach einer Stunde oder nach zwei Stunden. Wenn du natürlich ein kurzes Gespräch hast, vielleicht von 10 Minuten, geht man nicht so direkt kommen, weil dann kann der andere dich gar nicht wahrnehmen und dich verarbeiten, wie du wirklich bist. Wenn du ein Team-Event hast, wo 5-6 Stunden geht, kann das schon sein im ersten Moment besser, als es für einen wie dort. Aber nach 2 Stunden hat er das geknallt. Der weiss, der ist so, ist akzeptiert und der meint es. Wir müssen natürlich auch die dann man spürt, dass er ehrlich meint. Und dann, wenn es eine Kritik kommt, die aufrecht ist, und sagt, das ist nicht gut gewesen, dann kann man darum herumreden. Man kann sagen, nein, das ist dran gewesen. Aber wenn man das erklärt, im Sinne von, wir wollen daraus etwas lernen, wird das auch akzeptiert. Weil wir wollen ja nicht die Person angreifen, sondern vielleicht die Idee oder die Art, wie es nicht gut gelaufen ist, hat ja mit der Person nichts zu tun. Und ja, manchmal ist man vielleicht ein bisschen zu direkt. Es klingt, wenn einer sagt, es ist mir immer perfekt gelungen, Superman, das geht es nicht, das glaube ich dem nicht. Es gibt Sachen, die laufen optimal, meistens optimal. Da gibt es Sachen, die gehen nicht in die Hose, aber man sagt, suboptimal, man sie nächstes Mal besser machen. Dann kommt es natürlich auch der beste Tragen. Es ist nicht immer gleich aufgelegt, oder? Manchmal ist man super drauf und das andere Mal, je nachdem, hat man noch eine schlechte Nacht hinter sich, was auch immer, und dann kommt man auch nicht gleich gut drüber, oder? Es sind auch noch andere Punkte, die auch noch mitspielen.
Im Tracking-Team gibt es eigentlich für sich mal zwei Hauptziele. Das eine ist, das Höllloch, das du führst, rundum mit den Möglichkeiten, die es die Gegend bietet. Und das zweite ist schon das von deinem Brüder geführte Bungee-Jumping im Verzaskertal. Wenn du so jetzt ein bisschen in den letzten Jahren, wir kennen uns schon über 20 Jahre, und wenn man mit Gruppen zu dir kommt, ins Höllloch geht, geht es um unterschiedliche Themen. Im Führungsbereich siehst du jetzt dort von den Bedürfnissen von diesen Gruppen eine Veränderung gegeben? Oder wie haben sich die Ansprüche an dich oder als Programm verändert in Bezug zu Teambildung oder Führungskommunikation? Das sind ja oft auch Themen, die man mit einem Besuch im Höllloch in Verbindung bringt, wo man eine entsprechende Erkenntnis möglicherweise auch sucht. Was ist so ein bisschen deine Erfahrung? Was ist das, was die Leute am meisten von dir erwartet?
Also Änderung ist sicher mal die körperliche Konstitution. Und zwar nicht der Einzelne. Es kann sein, dass heute die einzelnen Sportler besser zu Weg sind als früher. Das weiss ich. Noch extremer sein, Extremkletterer und Extremfallschirmspringer. Aber von der Bevölkerung her generell ist es halt heute so, dass man, wenn man Sport macht, macht man sehr ein bisschen kürzer, eher sauberer Sport, sagen wir eine Stunde oder zwei, man geht joggen oder man geht aufs Velo und macht mal vielleicht ein Velotürchen, ein Obertraining, eine Stunde, anderthalb, regelmässig, was vielleicht auch gesünder ist, regelmässig Sport machen. Und früher haben wir vielleicht vermehrt einen Bergtour gemacht von 10 Stunden oder eine Höhlentour von 10 Stunden oder man ist Velo fahren, hat man harte Tour gemacht, zwei Tage gehabt und über Gotthardpass über. Heute ist alles, vielleicht hat man auch weniger Zeit, alles geht in einer kürzeren Zeit, man hat nicht mehr so viel Zeit. Und das merkt man natürlich dann schon bei der Kondition, weil Höhle ist natürlich an und für sich, man muss den inneren Schweinehund überwinden. Es gibt keine Rolltreppe dort drin, man muss jeden Schritt selber bewegen. Es ist wie ein Amerika, es ist sogar anstrengender als eine Bergtour oft. Eine Bergtour kann man immer aufrecht laufen eigentlich. Man kann auch in unwegsamem Gelände kann man den Schritt wählen. In der Höhle ist es halt ein bisschen anders. Es ist unwegsames Gelände und das ist nicht immer gleich hoch. Mal rauf, mal runter, mal auf die Knie, mal wieder aufrecht. Das ist wie in Amerika. Man bewegt dort Muskeln, die die Leute halt nicht mehr gewöhnt sind. Ich merke einen die Muskeln sind gar nicht wissen, dass sie dort Muskeln haben. Wir haben weniger Waldarbeiter, wir haben weniger den Sektor, den zweiten Sektor. Man hat viel halt Büroangestellte und von dem her sind die Touren, die Team in der Höhle immer noch unvergleichlich hammermässig, aber da müssen wir natürlich anpassen. Wenn man früher vielleicht einen doppelten Weg gemacht hat mit einer Firma, das ist heute nur der halbe Weg. Aber schlussendlich spielt das überhaupt keine Rolle. Der Weg ist das Ziel. Ob man jetzt vier Stunden dort drin ist und den Inhalt bespricht und halt nur die Hälfte vom Weg macht. Unser Ziel ist immer, die Leute an eine Grenze heranzuführen, vielleicht einen leichten Schritt drüber, aber nie so, dass es negativ wird. Weil wir werden kein militärisches Überlebenstraining machen, aber doch, die Leute sollen, sie merken dann, dort hinten ist aufeinander angewiesen, die Hilfeleistung, allein wenn die hier nicht sind, und das macht es eben echt und authentisch. Es gibt keine Ablenkung, es gibt kein Telefon, aber eben, wir müssen den Kunden, und der kommt auch heute dazu, da hat man vielleicht eine Langlauf-Sportgruppe, die ist top fit, und dann gibt es andere, die, ein bisschen Zigarren, Cognac-Trinker, es ist für alle etwas, aber wir müssen nur immer am längsamsten von der Gruppe anpassen. Das ist ja so.
Oder das mit den Grenzen, das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte eigentlich in eine andere Richtung gehen. Das Körperliche, das glaube ich auch. Da hat sich gewisse Veränderungen gegeben in der Bevölkerung. Was sich aber auch zeigt, und das sieht man jetzt beispielsweise auch sehr gut in dieser Corona-Zeit, das ist die mentale Belastbarkeit. Also vielfach werden ja so Trainings auch gemacht, um mal zu sehen, wo sind meine Grenzen? Und wenn ich an Grenzen auch noch komme, wie gehe ich damit um? Also die mentale Grenze, das haben wir ja selber auch schon miteinander erlebt, wo es darum ging, Leute an ihre mentale Grenze reinzubringen, um zu zeigen, wie belastbar das sind, sowohl das eigentlich überhaupt fähig wäre, wo man vielleicht im Alltag so nicht wahrgenommen hat. Siehst du dort eine Veränderung, dass die Belastbarkeit von der Teilnahme, nicht nur von Führungsleuten allgemein, hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert? Hast du da eine Veränderung wahrgenommen?
Ich denke, dort ist die Veränderung noch grösser als bei der körperlichen Veränderung. In der heutigen Welt ist alles versichert, überversichert, sage ich mal. Wenn ich sich jetzt noch in Amerika schaue, bei einem Firmenende in Amerika, wenn man Amerikaner hat, dann kommt der von dieser Firma ein Blatt über mit irgendwie 30 Seiten, das liest nicht einmal durch. Dort schon, du kannst deinen linken Finger brechen, du kannst deinen rechten Finger brechen, du hast jedes einzelne Glied und der Menschenkörper ist dort aufgezählt und dann muss das unterschreiben, dass ja nicht ein Anwalt kommt. Und das ist heute einfach so, die Corona-Gefahr, bin ich überzeugt, wenn die vor 50 Jahren gekommen wäre, vor 40 Jahren, wären wir 100% anders mit dem umgegangen. Aber heute sind wir sind natürlich auch, was schön ist, in einer sicheren Welt, der Krieg, der Zweite Weltkrieg, wo die Leute vielleicht so am Rande betroffen hat, ist 60, 70 Jahre weg. Unsere Generationen können das nicht. Die können nur Wohlstand, nur Luxus, keine Probleme. Man kann ins Kino, man kann gut essen, man weiß gar nicht, wo man auswählen will, man geht in die Ferien, Kurzferien, Langferien, man hat alles. Und jetzt kommt ein Problem. Und jetzt geht der Mensch um, dann kommt der Härteneffekt. Wenn nur die Medien schauen, was die für eine schlechte Rolle spielen. Es gibt ja nur noch Corona-Tote. Es gibt keine Herzinfarkt-Tote, die x-mal mehr sind. Von dem wird alles verdrängt. Und wenn das Waldsterben kommt, dann sterben plötzlich alle Bäume ab. Ist das Problem um, statt man das analysiert, mit dem kann umgehen. Und das gibt dann den Hype, das gibt den Härtetrieb, würde ich fast sagen. Ich werde ein Beispiel machen. Jetzt ist, wenn das doch nicht namentlich wende, ist Senf gekommen auf ganze Schulhaus, das ich jetzt konkret weiss, 60 Lehrer. Vor 3 Monaten haben 30 Lehrer gesagt, die dürfen sich nicht impfen. Und jetzt kommt das Impfen und dort hat es Lehrer drunter, die eigene Kinder haben, die nicht geimpft sind, möglichst nicht geimpft, weil die gegen das Impfen sind. Ich bin nicht gegen das Impfen per se. Die impfen, sollen das machen, finde ich gut. Aber jetzt haben sich von diesen 60 Lehrern 58 geimpft und 2 nicht. Warum ist das passiert? Warum haben die anderen plötzlich alle geimpft? Weil man nur noch von dem redet, weil man und dann plötzlich sagt, oh, der andere impft sich, jetzt kommt der, oder jetzt will ich nicht impfen, kann man jetzt plötzlich in den Druck, mache ich etwas falsch. Es ist so, dass das Härte, es ist der Börse überall das Gleiche, da passiert etwas und der läuft die halbe auch plötzlich am Ock. Wir verlieren total die Vernunft. Heute finde ich, die mentale Basis ist heute viel schwächer. Man kann schlechter mit Krisen umgehen, weil wir es nicht gewöhnt sind. In Indien wahrscheinlich läuft das noch anders ab. Die kämpfen jeden Tag ums Überleben, um Hunger. Da kommt der Corona, ist einfach ein Problem mehr, was sie von diesen 30 sie schon haben. Wir haben ja keine mehr. Und jetzt kommt eins. Jetzt wird man überreagieren.
Aber eigentlich tut ja die Krise dir in die Hand spielen. Oder? Weil es geht ja nicht nur darum, wenn man jetzt beispielsweise Bungee-Jumping macht oder wenn man jetzt im Winter bei minus 10, 15 Grad, was wir ja miteinander auch schon gemacht haben, auf den Brackelpass zugeht, bei Schnee, wo der Querweg kommt, oder man das Höllloch geht und dort abseilen, dass man messen, sondern es geht ja auch darum, dass man seine mentale Widerstandsfähigkeit auch stärken. Das ist auch einer der Gründe, warum man mit dir zusammen schafft. Und wenn ich sehe, wie in der Corona-Zeit jetzt zum Teil die Leute wirklich am Druck gekommen sind, wie wir einfach die Situation nie erlebt haben, der braucht so Angebote, wie du machst. Konkret, Pesche, was sind denn so, warum kannst du den Leuten helfen, dass sie besser mit so Belastungen in Zukunft umgehen können? Wo setzt du an, dass jemand, der beispielsweise in einer Führungsposition ist, wo sie seine mentale Stärke verbessern will, warum wird er bei dir, wenn er mit dir zusammen ist, nachher gestärkt aus so einem Anlass rauskommt?
Das Modewort heißt ja Resilienz, wo heute ein bisschen umgeht. Also, wo man versucht, die 7 Säulen der Resilienz, was stärkt den Mensch, sagen wir einen aus dem Libanon, der im Krieg aufwächst, da werden die meisten zerbrechen. Und dann gibt es aber andere, die werden aus jeder Krise stärker, die lernen daraus. Und dann versucht man, die Faktoren zu finden. Warum geht der eine dumm oder ein anderer, der zum Beispiel in Slums aufwächst, New York und so, also mit Multimillionär, kommt aus dem Dreck raus und hat einen Rang und die meisten anderen schaffen es nicht. Warum ist der eine widerstandsfähiger und der andere nicht? Das sind schwierige Fragen. Jetzt im Moment natürlich mit der Corona-Krise ist es so, dass die Firmen das überhaupt verbieten. Wir haben die Kunden gar nicht, die dürfen gar nicht kommen. Obwohl jetzt, wo es nötig wäre, genau jetzt, Umgang mit Angst, Depression, wo man den Leuten das sollte, genau jetzt sollte geben, jetzt dürfen sie nicht. Das haben wir mehr drei bei uns, nach dem Hörloch, Bandit, haben wir die Firmen-Events, genau so Sachen, die du ansprichst. Jetzt kommt ja keine Firma, seit einem Jahr ist gar nicht. Die wäre genau jetzt nötig. Jetzt, ich sage einfach Teams. Das ist einfach, die schweißt man nicht hinter einem Flipchart zusammen. In der Wohlfühlzone, im Seminarraum. Und dann macht man eine Übung vor 20 Minuten, dann macht man eine Prozessanalyse, wer hat sich da wie beteiligt und das. Das ist alles eigentlich nicht echt, weil ja dort keine Wohlfühlzone hat verlassen, weil dort darf man sich nicht mehr stellen. Aber wenn Sie das Beispiel Höllloch wieder nehmen, wenn er der innere Schweinehund muss überwinden und erst muss die Höhle gleich machen. CEO und alles kannst du am Eingang deponieren. Hat jeder einen roten Helm an, ein rotes Kombi an und jeder ist noch als Mensch da. Titel kann man am Eingang deponieren, kann alle Probleme oder draussen vielleicht, sei es in der Familie, sei es im Geschäft, der Kopf, das kann er alles, das kann er dort lernen, das muss er nicht mit ihnen bringen, das merkt er auch, das nützt man ihnen nicht. Und jetzt kommt schon dort rein, merkt er relativ schnell, oh, da will ich allein sein, ich bin auf einen anderen angewiesen und es ist eben echt, wenn man sich selber die Stellen überwinden, überklettern und dann kommt, ohne dass man von Team mit dir redet, kommt der Helferdrang, der eine merkt, der andere hat mehr Mühe. Da hat jetzt zum Beispiel das Leiterli aufzukommen, dann kommt der Helfereffekt, der eine hilft dem Mann, oder der andere nimmt aber die Hilfe auch gerne an, weil es eben nicht gespielt ist, weil man sieht, der braucht jetzt Hilfe, der andere ist froh, er nimmt Hilfe, man muss ihn auch annehmen. Am Anfang fällt er vielleicht noch nicht, bei der dritten Leiter sagt, der hilft, nimmt die Hilfe gerne an. Und auch wenn man nachher dort Gespräche macht, sei es im Dunkeln, mal in dunkler Ruhe, Dunkelheit drückt und dann dort ein Gespräch führt, dann läuft das Gespräch anders ab als im Seminarium, weil es authentischer ist, weil die Leute merken, man kann sagen, das Leben ist relativ kurz. Wir haben unsere 80 Jahre und das ist nichts. Und jeden Tag kann man umblättern. Und dorthin merkt man ein bisschen, jetzt da, wenn ich jetzt hier nicht die Wahrheit sage und darum herumrede, das kann ich schon machen. Aber das bringt mich nicht weiter, das bringt das Team nicht weiter. Dort finden ehrlichere Gespräche statt. Wenn man im Schweiß des Angesichts in Dreck hockt, wenn ein kleiner Bub vielleicht früher im Sandkasten, ist authentischer. Und ich kann einen Menschen nicht ändern. Aber ich kann Inputs geben, ich kann etwas auslösen, dann kann ich vielleicht eine persönliche Veränderungsfrage der Höhle machen, was mache ich nachher anders, wenn ich rauskomme, dann kann etwas auslösen. Und nachher braucht es einen solchen wie dir, den Consulter, der dann vielleicht das erarbeitet. Wir machen das vielleicht dort mit dem Prozess auslösen, aber den müssen wir nachher noch begleiten. Vielleicht nachher mal Ruhe und vielleicht müssen wir dann nachher eine Woche später sagen, was ist dort genau abgelaufen, warum hat er dort riesen Angst gehabt? Dann hast du die helfende Hand gespürt dort im Dunkeln, wo du im Dunkeln Weg gehen ohne Licht. Das willst du allein nicht machen, mit der Gruppe sind das Ziel gekommen. Und das muss man nachher noch ein bisschen besser analysieren. Und nachher muss man natürlich aus dem aus eine Metapher ins Geschäft schaffen. So was bringt mir das im Geschäft? Mhm. Und auch im Geschäft kann man sich gerade fragen, wo ist da die helfende Hand, das Ellbögle, wo ist das Team, und lange unterstützt? Hat nicht jeden Tag die gleiche Stärke. Aber als Summe, als Team, ist man stark. Mal ist der gut, mal der andere, aber es zählt immer das Team eigentlich, Teamleistung. Und dann kann der eine da mal eine Blöße haben, wenn das Team stark ist, geht das unter die Blöße. Wenn man lang stützt und nicht lange, und wenn man dann noch das übergibt und sagt, hey, ihr lebt nur einmal. Und jetzt, wenn ihr jeden Tag dort arbeiten, wo die Stimmung nicht stimmt, und dann meinst du, wenn du dort Achtung schaffst und so oben herkommst, ist die Stimmung Familie gut oder im Alltag beim Kollegen. Dann hast du Achtung, Frust und dort geht es dann weiter. Oder willst du in einem Team arbeiten, wo super, geil, gefällt mir. Und dann hast du auch, das heisst echt, wenn du zu deinem Team schaust, musst du egoistisch sein, dann schaust du für dein Leben vor allem. Weil dann ist dein Leben besser. Sei es privat, sei es in der Familie, das hat einen Zusammenhang. Wo bin ich, oder?
Mhm. Du machst ja auch mehrtägige Sachen. Also wir sind ja schon miteinander im Iglu gewesen, wir haben die Blockhütten übernachtet, verschiedenste Sachen gemacht und meine Erfahrung war, dann ist es vor allem spannend geworden. Also beispielsweise, wenn der Marsch vorbei war, wir haben miteinander gekocht, wir haben am Tisch zugehockt, auf der Bank, hat ein bisschen geschwätzt. Und dann, etwa so ein, zwei Stunden, bevor wir dann langsam schlafen, liegt man noch ein bisschen umeinander, man schwätzt. Und dann fängt man auch ein bisschen an, über Sachen zu erzählen, die man sonst nicht unbedingt jetzt an die grosse Glocke denken. Du bist ja da so wie ein Mäuschen, du kannst auch ein bisschen mithören, du bist auch der, der vielleicht ein bisschen als Neutraler manchmal auch noch ein bisschen beizogen wird. Was denkst du, was sind so die zentralen Fragen, die heute Führungsleute sich stellen, die sich vielleicht auch daran reiben, die ihnen auch zu arbeiten gibt? Was sind die Herausforderungen von einer heutigen Führungsperson?
Oft ist es natürlich die Schnelllebigkeit, wenn man es schnell entscheidet. Du jetzt sagst, okay, dann verlangen sie oft ein Team-Event auf 4 Stunden gehen. Ich kann etwas auslösen. Aber sie geben nicht mehr Zeit. Wenn sie sagen, mehr Zeit, haben wir Zeit verloren. Dabei ist mehr Zeit nicht Zeit verloren, das ist Zeit gewonnen. Wenn man 2 Tage macht, dann hat man erstens mehr Zeit zusammen zu sein, weil nebst diesen 4 Stunden etwas macht, ist die Freizeit, die man zusammen verbringt. Eben die Entspanntheit nachher zu oben beim Bier, beim Wein, ist mindestens so wichtig. Statt man macht jetzt ein Event, dann geht mein Seminar und macht dort weiter, dann geht es wieder gleich weiter voran. Sondern das sollte man auch Leine lassen. Und ich empfehle auch jedem, lieber die Auswahl von der Kader ist doch oft, es hat keine Zeit, richtige Instruktionen zu geben mit den Mitarbeitern. Das Hauptproblem von jedem ist die Mitarbeiter, seine Leute. Das ist 50% von der Aufgabe, nicht geschafft. Umgang mit seinen Leuten. Jeder, der etwas führt, hat mit Leuten zu tun. Menschenführung. Und dort wird viel zu wenig investiert. Viel zu wenig. Wenn er dort zum Beispiel das Briefing macht am Morgen und sagt, kommt alles schnell, schnell, nehmen Sie irgendein Beispiel, der Landschutzgärtner, der Chef, kommt so in seine 10 Wagen, der geht zack, zack, los. Gut, andere haben sie alles im Griff, aber wenn es sobald etwas gibt, was man besprechen muss, dann ist, wenn man sich dort Zeit nimmt, statt eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden, das ist nicht Zeit verloren, das ist ganz viel Zeit gewonnen. Weil wenn sich der, wenn alle A verstehen, wenn der Chef A sagt und nachher A machen, dann sind alle im gleichen Strick. Mhm. Wenn es sobald, oh nein, ich habe nicht so gedacht, dann muss ich den anderen zurückpfeifen, wieder kommen, wir müssen den halben zusammenschießen, der andere ist frustriert, aber ich habe es so verstanden, wir verlieren Zeit, wir verlieren Geld. Und oft nimmt man sich zu wenig Zeit mit seinen Mitarbeitern. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn das irgendwie möglich ist, mit denen Ende vom Arbeiten, vielleicht kann man nicht immer sein, aber auch zwei Wochen vielleicht, einmal ein Bier nehmen oder mal ein Fass auftun, eine Runde zahlen. Das ist die Wertschätzung, die ein Chef, ein Mitarbeiter, mit dem Sekretär, mit dem Blümchen auf den stellen, kostet auch nichts. Aber man wird wertgeschätzt. Wow, Chef, die Freude, mir ein paar Blumen bekommen. Das bewegt, das kann Welten bewegen. Das sind die kleinen Zeichen, die oft vergessen werden. Und jemand, der führt, darf nicht vergessen, er ist ein Mensch, der hat mit Menschen zu tun. Das ist das wichtigste Potenzial und dort sollte er nicht sparen. Sei es beim Teambuilding, redet mehr über Teambuilding. Weil ich sage immer, ihr könnt nachher nach zwei Tagen heim, nach einem Tag, ihr müsst nachher daraus machen, was ihr wollt daraus machen. Ich kann nur mithelfen. Und mein Vorteil ist, ich sitze genau im gleichen Boot. Ich bin auch ein Chef, mit allen angestellt, der genau die gleichen Probleme, die anderen auch hat. Mhm. Darum ist es auch, ich kann auch aus Erfahrung reden, ich habe die gleichen Probleme, die anderen auch haben und versuche mit dem umzugehen und versuche, ich kann aber sagen, dass wir seit 30 Jahren nicht viel Fluktuationen, also meine gehen 20, 30 Jahre dabei sind, das spricht eigentlich für uns. Darum heisst es nur Tracking-Team, weil wir an Teamgedanken glauben. Und ich bin nicht der Chef dort, ich bin jedem per Du, in unserem Business geht das und wenn ich mal in der Höhle bin und rauskomme, putze ich den Helm, jeder geht auch. Da gibt es keine Chef, keine Schule, da ist Vorbildfunktion. Mhm. Ich mache mit, mir hilft mit. Ich müsste eigentlich nicht, das wäre auch akzeptiert, aber das entspricht einfach nicht meiner Art, oder? Sondern ich putze mich heim selber.
Du hast vorhin gesagt, eine wo die von den Fragen, die Führungsleute heute beschäftigen oder belasten, ist Geschwindigkeit bzw. Kürze von der Zeit, die zur Verfügung steht, um einen Entscheid zu treffen. Das sehe ich auch. Ich glaube aber, da, wo dahinter liegt, wo wirklich tatsächlich zu arbeiten gibt, ist die Angst vor Fehlern. Oder die Angst, dass ich etwas mache, was nicht richtig ist. Und dabei ist ja Fehler ein Bestandteil. Also Evolution ist ja nichts anderes als das Lehren aus Fehlern. Und trotzdem haben wir mit dem Mühe. Was denkst du, was für eine Einsicht kann es geben für eine Person? Das muss ja nicht nur eine Führungsperson sein, die zu dir oder zu uns Höllenloch kommt. Wie kann er die Erkenntnis daraus ziehen, dass er und im Höllenloch würde ich sagen, muss man zweimal aufpassen, dass man keine Fehler macht, dass er trotzdem bis zu einem gewissen Grad kontrolliert Fehler machen kann und sogar aus dem gestärkt kann rausgehen. Wie bringst du das fertig?
Wenn wir in der Höllenloch nicht sicherheitsrelevante Übungen machen, nicht einer kann verletzt werden, das darf nicht sein. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Übung machen, er muss einen Raum ausleuchten mit dem Team, als Beispiel. Wenn der Einzelne sieht ja nur einen Teil vom Raum, nur als Team, wenn man das ausleuchtet, kann man den ganzen Raum mit Grösse erkennen. Und dann passieren dort oft Fehler, weil sie nicht, da geben noch einen gewissen Zeitdruck, wie draussen auch. Man hat einfach, sagen wir, 10 Minuten Zeit, hat sehr viele Lampen zur Verfügung, man müsste maximal den Raum ausleuchten und die Mitglieder treffen, dass alle alles sieht. Der Einzelne sieht nur sein Licht. So wie immer im Geschäft, da braucht es den Buchhalter, es braucht Russendienstler und so weiter. Und dann machen sie zum Teil auch Fehler. Sie tun nicht den Raum richtig abchecken, sie machen Fehler und wir provozieren natürlich, dass es Fehler gibt, weil diese Fehler, die kosten kein Geld. Und aus Fehlern, wenn man sagen kann, alles läuft optimal, es ist super gewesen, dann lässt gar nichts. Okay, es ist super gewesen, ich habe Freude, haben alle Freude und meistens eben nicht super. Und dann kann man das ein bisschen analysieren. Und, aber diese Fehler kosten kein Geld. Wenn euch das in der Firma Fehler passieren, darf man auch machen, wenn sie plötzlich 3 Millionen kosten, weil irgendwie, weiß nicht was, falsch abgestellt worden ist von China oder noch verfault ist, weil man sie falsch abgeholt hat oder nicht rechtzeitig. Das sind natürlich blöde Fehler, die viel Geld kosten. Und darum ist das so gut, so ein Hübisfeld, wo man Fehler darf machen, die nichts kosten, wo man auch sagt, aber das der Fehler will ich nicht unbedingt machen, der viel Geld kostet. Aber das ist schon recht. Man hat Angst vor Fehlerkulturen. Ja, wir dürfen doch nicht äussern, ja, keine Fehler machen, nach dem Wind reagieren. Und da müssen wir schon, sagen wir ein bisschen wie die Japaner, die sind früher gross geworden, weil der Chef, dort sind Mitarbeiter gefragt an der Werkbank, und du, was kann man da schneller machen? Der wäre Leute gross, hat dann das und das, sollte man anders einstellen. Also wir müssen auch mit den Angestellten an der Front sein, was läuft denn nicht rund, warum geht es denn nicht besser? Und die sind ja laufend draus oder machen etwas. Also man hat den Chef ein offenes Ohr an. Wenn wir gehen, alle du besser da mit den Helmen das und das, und dann gehe ich ganz schwer über die Bücher und überlege, kann man das besser machen? Und dann tun wir das mit der Geiz besprechen, was machen wir denn besser, was ist nicht optimal? Und so kann man laufend mit dem Team zusammen Verbesserungen anbringen, oder? Mhm. Und wenn jemand einen Fehler macht, ist klar, wenn man 7 Mal den gleichen Fehler macht, dann ist es nicht gut. Dann wahrscheinlich lernt er nichts. Oder? Aus Fehlern muss man lernen. Das sollte man nicht 2-3 Mal den gleichen machen.
Was glaubst denn du? Das ist vielleicht eine provokative Frage. Jetzt hast du einen Mitarbeiter, der tatsächlich 7-mal den gleichen Fehler gemacht hat.
Jetzt bei mir nicht. Der macht 3-mal den gleichen, den gibt es nicht mehr bei mir. und weißt, es geht, die Mitarbeiter machen immer wieder Fehler, aber es sind kleine Fehler. Wenn zum Beispiel einer zu spät kommt, das ist unser grober Fehler. Du hast einen Kunden dort, sagen wir 20 Leute, warten auf einen Guide, haben etwas gebucht, die haben Ferienstimmung, die haben etwas erleben, vielleicht noch einen Napper im Höhli und um 10 Uhr fährt die Tour an, hat es auch schon gegeben, aber ganz, ganz wenig 30 Uhr. Und am 4. um 10 Uhr kommt ein besseres Telefon über und der da ist die Gruppe sowieso, wo ist der Führer? Sag ich, ist der Führer noch nicht dort? Da muss eine Stunde vorher dort sein, zum parat machen. Dann tun sie schnell warten, einen Moment, und nachher sagt er, oh, was, habe ich heute eine Führung? Nein, lass jetzt, habe das irgendwie vergessen. So, dann habe ich ein Problem, dort stehen 20 Leute, die haben jetzt alt und werden in die Höhle. Nachher sagt der Beste, okay, geht doch ab ins Restaurant, das Kaffee auf meine Rechnung, tut nicht so, der Führer kommt gerade und dann tue ich auf irgendeinen anderen Führer, gehe selber. Und das ist das Song später. Und jetzt redet man von Vertrauen. Vertrauen zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter, das muss man ja auch ein bisschen. Jemand gibt schnell Vertrauen, jemand muss es länger haben. Vertrauen ist etwas vom Wichtigsten in der Firma, zu seinen Leuten muss Vertrauen haben. Und wenn du Vertrauen hast, dann kannst du zusammen arbeiten. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt rede ich mit dem, wieder, aber nie mehr, gell? Aber jetzt ist ein kleines Misstrauen da und das geht jetzt sicher ein, zwei Jahre, weil wenn du dafür wieder im Einsatz bist, denke ich wieder, oh, der ist dann Spoko, da ist ein kleines Misstrauen, bleibt einfach hängen. Der Leute einfach nochmal an, gell? Du hast den nicht vergessen, aber das willst du nicht jedes Mal machen. Und Vertrauensmissbrauch ist relativ schwer zum Gutmachen. Gleich, du gehst fremd, oder? Eine Frau fängt zu Hause und tut dir leid, es soll nie mehr vorkommen. Aber das ist, wie eine Wahrheit, der hat einen Sprung, der hat einen Riss und das Vertrauen, was eigentlich sehr wichtig ist, wenn man mal Vertrauen hat in seine Leute, ist das etwas vom Wichtigsten, was man kann haben. Oder wenn ich am Guide sage, schau, Wasser ist kritisch, du gehst bis zu dieser Stelle, keinen Meter weiter und gehst du anpassen. Und jetzt sieht er der Höhle, okay, die Verhältnisse sind ein bisschen anders, man kann weitergehen und geht gleich weiter. Und dann sagt er, Beige, es war super, ich bin gleich weitergegangen, aber wir haben abgemacht, go, bis dann nicht weiter. Dann ist mein Vertrauen weg, weil das nächste Mal, das kann er 100 Mal machen, aber irgendwann kommt das Wasser und ist im Fallschirm. Und ich sage, nein, der geht dort nicht weiter und geht vielleicht gleich weiter. Dann muss ich dem sagen, und wenn du noch bis auf China laufen können, es ist komplett falsch, das machst du nie mehr. Wenn wir zusammen abmachen, dort ist No-Go, nicht mehr weiter, du machst es gleich. Und ja, 50 Euro, dann schlafe ich nicht mehr ruhig. So geht das nicht.
Und also, weißt du, ich bin absolut bei dir, oder? Vielleicht mit dem Vertrauen, ich mache ja noch, jeweils nach 4 Interviews mache ich eine sogenannte Flashback-Episode, wo ich dann einfach selber zu einem Thema referiere. Und ich habe beim letzten Mal genau auch das Thema genommen, Vertrauen, weil das so etwas Zentrales ist. Ich werde aber gleich noch eins zurückkommen auf das Thema von diesen Anzahl Fehler. Oder ich, jetzt ist vielleicht ein bisschen provokativ gewesen, weil du in die Runde geworfen hast von 7 Fehlern. Aber ich glaube, die Frage ist gleich legitim, oder? Wenn ein Angestellter jetzt halt 3, 4 oder 5 Mal den gleichen Fehler macht, ist es tatsächlich am Angestellten sein Fehler oder ist es ein Folge von einer fehlerhaften Führung? Also ist es dann am Ende des Tages ein Fehler vom Vorgesetzten?
Das kann beides sein. Also wenn einer 5 Mal zu spät kommt, ist es eindeutig am Angestellten sein Fehler. Außer der Chef sagt, eine Stunde vorher musst du dort sein. Ich gehe jetzt nicht von dem aus. Ich nehme an, der kommt zu eben in dem Beispiel Höhlenführer. Und der macht das zweite Mal, steht er nicht dort. Und dann kannst du dir das schon nicht mehr lassen nach dem zweiten Mal. Wenn du das zweite Mal Kunden lässt, das passiert mit 2 oder 1. Wenn ich dem sage, am 4. ab 10 Uhr, die Bellinzone in der Küche, Leute nie mehr am Monat. Und dann habe ich Vertrauen, der steht dann dort. Und dann sind es eindeutig angestellte Fehler. Es gibt natürlich andere Situationen, wo durchaus der Angestellte vielleicht das nicht erfüllen kann, weil das falsche Material hat, zu wenig Zeit. Wenn er einen Auftrag bekommt und sagt, der Chef sagt, er hat 2 Stunden, muss das erledigt sein, aber es ist nicht machbar, weil man vielleicht 3 Stunden braucht, um super zu arbeiten. Und dann macht er sie 2 Stunden, dann kommt Kritik, weil dann der eine sagt, das ist Pfuscharbeit, aber er hat nicht mehr Zeit oder nicht das richtige Material. Dann muss der Angestellte den Mumm haben und sagen, so funktioniert das nicht, geht nicht. Wir müssen dem können zeigen, und wenn der Chef dann das nicht einsieht, nicht sieht, dass es nicht geht, und immer mal geht, dann ist der Chef doppelt, oder? Ich weiß es auch nicht. Oder immer halt rasch sagen, nein, dann wird er auch davor laufen, dann wird er so nicht lange mitmachen, oder? Ist im Stress, kann nicht erfüllen, ist selber nicht zufrieden, weil jeder Mensch will eigentlich, man kann davon ausgehen, ein Mensch will Lob. Jeder Mensch, vom kleinen Kind bis zum 80-Jährigen, Lob ist etwas vom Wichtigsten. Jeder Mensch will sich auch Lob echt verdienen. Mhm. Nicht, wenn du über den Fußgängerstreifen bist, das kannst du einem 2-Jährigen sagen, wow, hast du super gemacht. Einem 12-Jährigen musst du nicht mehr loben, wenn du über den Fußgängerstreifen kommst. Du denkst, was ist das für ein Arsch? Das kann jeder noch, das ist doch kein Lob, das ist falsches Lob. Sag ich. Und jetzt, wenn einer sich Lob nicht kann verdienen kann, weil es nicht möglich ist, kommt dann laufen der aufs Dach und bist frustriert und der bleibt dann auch nicht lang. Dann kann er laufen neue Leute suchen. Jetzt sind die Extrembeispiele. Also, man muss sich überlegen, vielleicht, da kann man wieder zu Vertrauen und zu Kunden, zu Mitarbeitern zufriedenheit, was ganz wichtig ist. Für jede Firma ist Mitarbeiter das grösste Potenzial. Gute Leute.
Oder ich glaube sogar, dass in der Mehrheit der Fälle, wenn ein Mitarbeiter zu viele Fehler macht, liegt der erste Fehler beim Vorgesetzten. Ich weiss, ich tue mit dem vielleicht ein bisschen anecken, aber ich nehme aus dem, wo also gerade das Beispiel, so wie du eine Tour machst. Wenn ich bei dir eine Tour buche, ob es einen Tag geht, 2 Tage oder einen halben Tag, dann fangen wir am Anfang an, mit Spazieren an, wir gehen in die Höhle, geben erste Informationen und dann wird eigentlich der Schwierigkeitsgrad in den meisten Fällen immer ein bisschen höher, ein bisschen anspruchsvoller. Bis wir am Ende dann die steile Stege gehen, wo, wenn man das am Anfang gewusst hätte, wahrscheinlich keine Tour gegangen wäre. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich damit meine. Du musst ja einen Mitarbeiter begleiten und ihn seinem Entwicklungsstand entsprechend an nächsthöhere Aufgaben führen. Und wenn der Prozess nicht sauber funktioniert, wird der Mitarbeiter früher oder später anfangen, Fehler machen. Und das ist der Ansatz, den ich hier verfolge, in dem Punkt, dass vielfach Mitarbeiter schlecht vorbereitet, ob es das in der Kompetenz ist, ob das im Engagement ist, dass er zu wenig klar begleitet wird und durch das schneller scheitern tut oder schneller Fehler macht und auch nicht Raum und Zeit hat, das zu reflektieren, um aus diesen Fehlern entsprechende Erkenntnisse zu ziehen. Also wie deine Meinung ist, aber du tust ja genau eigentlich das Beispiel zeigen, in der Art und Weise, wie du deine Führungen, deine Touren aufbauen.
Ja, durch die Ausbildung, oder? Die Mitarbeiter muss man ausbilden für das, was sie müssen machen. Man muss sie gut ausbilden. Und das lohnt sich, weil nachher können sie auch Qualität bringen. Meine Höhlenführer bilden wir aus, unsere Schule. Schweizer Schule Hörbefall und Hörloch. Das gibt diplomierte Höhlenführer. Und ich kann, weil ich dort ein Teil von der Ausbildung bin, die Pädagogen stellen, da haben wir Geologen und andere, kann ich die Leute und ich weiss, was sie können. Und am Schluss ist noch keiner durchgefallen in meinen 14 Kursen. Über 100 Leute kennen.
Hat keiner abgestürzt?
Nein. Ziel ist nicht, dass die Leute durchgefallen. Ziel ist, dass die Leute das bestehen, weil ich eine gute Führer will. Aber der Rennen braucht viel länger. Es hat schon einige auch die zweite Runde haben müssen. Das nützt mir nichts, wenn ein Kurs so lang geht, dann gibt man das Diplom, du bist ein diplomierter Höhlenführer. Es muss verheben vor dem Kunden, man muss die Leute können begeistern, man muss das Minimum, wo wir verlangen müssen wissen, an dem kann er aufbauen. Mhm. Und dann habe ich immer wieder Leute gehabt, gesagt, schau, der Kurs ist fertig, du hast das Diplom, aber du kommst noch nicht in die Höhle. Und das sieht er selber auch ein. Und dann tut man das positiv sagen, du musst jetzt einfach halt noch, du brauchst halt jetzt einfach ein bisschen länger, wir haben einen Sättigkurs und die haben ein Sendablaufdatum und dann gibt es Einzelne, die machen halt die zweite Runde, in dem sie nachher noch 4-5 Mal mit gestandenen Führern mitgehen und halt nochmal können wir zeigen, es würde machen, bis ich glaube, der kann die Philosophie höllisch, wie mir das erwartet, kann der übergeben. Und nachher ist er halt ein bisschen später diplomiert, er ist diplomiert, er muss nicht mehr zahlen, aber ist halt spät. Ich kann den erst auf Gäste loslassen, wenn ich weiss, er kann den Standard erfüllen, den wir haben. Und er bringt die Sicherheit, die wir haben.
Das ist doch genau der Punkt, Pesche. Auf das wollte ich eigentlich auch wissen. Du sagst ja, du hast bis jetzt noch jeden, der zu dir in den Kurs gekommen ist, durchgebracht, dass er noch in der Lage war, eine Höhle so Touren zu führen, zu begleiten. Jeder. Aber beim einen ist es länger gegangen und beim anderen weniger lang. Also ja. Wenn ich wieder zurückkomme, ich weiss, bin ich vielleicht ein bisschen hartnäckig, aber wenn ich zurückkomme zum Mitarbeiter, der sieben Fehler gemacht hat, dann müssen wir eigentlich, wenn wir jetzt das Beispiel von deiner Führungsausbildung als Höllloch oder als Höhlenleiter beiziehen, dann muss man doch sagen, ich bringe eigentlich jeden Mitarbeiter so weit, sofern dass ich ihn richtig einschätze, richtig begleite. Beim einen brauche ich ein bisschen länger, bis es so weit ist, beim anderen kann ich vielleicht Zeit sparen. Am Ende bringe ich jeden so weit. Aber es liegt primär am Vorgesetzten, beim Mitarbeiter das Potenzial richtig einzuschätzen, die entsprechenden Hilfeleistungen anbieten, um schlussendlich den Mitarbeiter so weit zu bringen, dass er in der Lage ist, selbstständig den Job zu erledigen, für den er eigentlich auch eingestellt worden ist.
Das stimmt teilweise, weil da ich die Leute alle können. Und nehmen wir an, ich habe Leute, die können drei Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch. Und dann habe ich den Mottenthaler Bergbursch, der kann Mottenthaler Deutsch und knapp Schriftdeutsch. Und der kann nicht mehr. Sind beide diplomierte Höhlenführer.
Ja.
Jetzt kann ich eine internationale Gruppe, UBS, irgendwo wo, verlangen Englisch. Dann kann ich den Bergbursch nicht mehr einsetzen. Das heißt, ich muss, dann habe ich andere, ist eine Kindergärtnerin, Supplierführerin, die ist hammermässig mit Kind, Umgang mit Kind, jeder zynische Technik, Drang, weil wir über Fledermäuse und so weiter. Ich weiss, wer ich wo einsetze. Darum kann ich nicht sagen, jeder ist für jeden Einsatz verfügbar. Also wenn der Bergbauer nicht Englisch kann, kann ich den bei der UBS nicht einsetzen. Da gibt es Höhlenführer, die können das so mit oben sprechen, wie ich. Die können Teams leiten, Management-Trainings, weil die müssen die Gespräche führen, Metapher führen. Da habe ich total Cracks in diesen Techniken, dann kann ich lauflang Sportgruppen geben, 3 Tage ins Höllach. Die wollen nicht irgendein Teambildungsevent. Dann muss ich den Guide nehmen.
Jawohl.
Optimale Guide, wo alles kann. Das ist vielleicht nur der Chef. Und der kann nicht alles, aber der kann ich, habe vielleicht die meiste Erfahrung, seit ich auf. Den Guide gibt es nicht. Und ich will nicht andere Firmen anschauen. Da gibt es sicher auch eine Grundausbildung und da gibt es auch Spezialisten. Der eine ist besser in dem. Und das muss der Chef wissen, weil wenn nämlich der Falsche setzt, wenn ich jetzt den Bauer nehme, den Bergbauer, und setze den bei der Englischgruppe ein, ist das dem Chef sein Fehler. Weil jetzt der Bergbauer, dem habe ich jetzt eine Aufgabe gegeben, die ich nicht erfüllen kann. Okay, ich kann mit den Leuten rumlaufen, sagen, los, einer kann sicher Deutsch übersetzen, zum Beispiel. Wenn einer sagt, ja, ich habe jetzt keinen anderen, gehst gleich, nimmst die Englischgruppe und einer kann den Deutsch. Dann wird Kritik kommen von der Gruppe, sagt, die Hälfte ist nicht übergekommen, wir sind einfach die Höhle gelaufen, wir haben nichts verstanden. Einer hat vielleicht schludrig übersetzt. Und dann ist der Mitarbeiter frustriert, weil er merkt, ich kann die Leistung gar nicht bringen. Und der Kunde ist auch frustriert, der kommt nicht mehr zurück, sagt, Scheissdreck, nichts verstanden, ein dunkles Loch. Das diene ich niemandem. Für den Moment kann man sagen, okay, ich habe einen Guide gehabt, aber es ist eigentlich ein Negativgeschäft, es ist schlecht. Dann würde man lieber absagen, los, ich habe heute kein Englisch-Guide, dann tust du nicht die eigenen Mitarbeiter frustrieren, wenn du dich 5-mal dem Bergbauer in Englischgruppe gehst, das geht nicht, oder? Dann sage ich, das sind dann Führungsfehler. Aber ich denke, jeder, der eine Firma hat, der mit seinem Namen in einer Firma steht, der macht die Fehler nicht, weil der will die Fehler nicht machen. Was wollen wir? Gerade in der Schweiz ist das Niveau brutal hoch von Firmenchefs, bin ich überzeugt. Also wir haben, vor allem, ich bin gerade ein alter Patron, wir wollen ja Qualität, wir wollen zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden, und dann musst du so arbeiten, anders geht es gar nicht. Die Qualität, also ein Restaurantbetrieb, die müssen dort die Qualität abliefern, Konkurrenz ist so gross in der Schweiz. Das ist nicht irgendwie Südfrankreich, wenn man sagt, die Französische Küche super, ja, 1 von 100, oder? Da anders kannst du billiges Bonfrit gewessen. In der Schweiz ist die Qualität so hoch überall, dass, darum sind wir ja weltweit sind wir immer top. Weil wir ist, und das macht natürlich auch den Stress ein bisschen, weil wir so top sind. Sind wir alle brutal unter Druck. Kleine Fehler, kommt schon Kritik. Und wenn wir eben auf höchstem Level sind, die Spitze des Eisbergs. Und das tut natürlich auch einen gewissen Stress auslösen, weil du kannst dir vielleicht am Anfang mehr erlauben. In der Schweiz kannst du relativ wenig Fehler erlauben, weil der Level einfach so hoch ist.
Vielleicht so zum Schluss, wenn du jetzt an deine Gäste denkst, an deine Kaderleute, die zu dir kommen, und deine Dienste in Anspruch nehmen, wenn du ihnen einen Ratschlag geben könntest, einen Tipp. Ich weiss, es gibt einen Haufen ganz unterschiedliche Ansätze, aber so einen generellen. Wo glaubst du, mit welchem Ratschlag kannst du deinen Gästen, deinen Kunden für ihre Arbeit die grösste Unterstützung bieten? Was willst du ihnen am ehesten mit auf den Weg geben, wenn sie bei dir gewesen sind?
Also eine Führungsperson bist du dir selber. Du hast nichts verkauft, wo du nicht bist. Früher später merkt man das. Schein und Trug. Es gibt die Schulen da, wo man lernt, wie umgeht, das ist alles gut, aber nicht um, sondern bist noch authentisch, bist dir selber, gib dich so, wie du bist, natürlich schon im Sinn von der Ausbildung, aber du nicht etwas spielen, wo nicht bist. Es gibt viel so Schickimicki, wo hängen dran, wo nicht echt ist. Bist einfach echt und dann kommst du auch an. Gleich, was du machst.
Jetzt muss ich auch gleich noch vertiefen. Ich habe jetzt gemeint, das war die Schlussfrage. das Authentische höre ich jetzt oft. Und ich glaube, dass ich grundsätzlich das nicht will. Wie findest du das raus? Wie findest du das raus? Gehst du jetzt einen Monat auf in Himalaya, in ein Kloster? Tust dich irgendwo noch mit in einem Waldhütte zurückziehen? Was ist, wie findest du das raus? Authentisch sein heisst, sich selber auch wahrnehmen und zu wissen, was schlussendlich zählt. Wie findest du das raus? Wie findest du raus, was für dich zentral ist?
Ich denke, wir müssen nicht sich auf die Unterhosen abziehen. Jeder Mensch hat seine Schutzsicht, sie persönlich. Das ist auch wichtig. Wie näher an jemand anderen los? Du hast eine Schutzsicht und das ist für dich persönlich ganz wichtig. Aber wenn du vor Leuten stehst, wir gehen jetzt von Führungsleuten her, und etwas musst ihnen beibringen und etwas sagen, heisst für mich authentisch, du glaubst an das, was du machst. Mhm. Weil du verkaufst nicht etwas, was du verkaufen musst, weil das dein Job ist, aber machst es eigentlich nicht gerne. Oder glaubst selber nicht dran. Du musst ein Produkt präsentieren, wo du denkst, ja, das ist nicht so gut. Dann tust du erst einmal die Kunden anlügen. Und also glaub, erstens mal, das macht dich. Dann ist für eine Art authentisch, heisst du nicht, du musst so reden, wie ich so fahre gerade direkt. Für einen anderen stimmt das nicht. Für einen anderen ist authentisch, wenn ich eben so ein bisschen zurückgezogen, vielleicht einer mit ein bisschen Distanz. Aber auch das stimmt, wenn es so geht. Also wenn jetzt einer meint, jetzt muss er reden wie ich, und das ist nicht so, ist es eben nicht authentisch. Dann geht er, denkt, man muss ein bisschen direkter sein, wenn er nicht die Art ist, wenn er vielleicht ein bisschen eher ist, jemand, der ein bisschen Angst muss mit dem Kunden reden, weil er selber so ist, dann muss er es so machen. Ja. Aber es wird auch vom Gegenüber akzeptiert, weil der schnallt dann, der ist es so, und ich muss mit dem so umgehen. Und also du bist anders. Jeder Mensch ist sich selber und das muss er vorgeben. Das ist nicht mehr authentisch für mich. Was so rede ich jetzt hier? Für eine Angst, das ist komplett falsch. Ich finde es total birre. Also, direkt so kann man doch nicht reden. Von Birrenweg und man kann doch mit Kunden reden. Das geht doch nicht. Im UBS, dann muss der. Und wenn es zu ihm passt, dann ist es gut, dass er so reden. Wenn er das Gefühl hat, ich würde lieber reden mit der Beste, dann ist dort am falschen Ort. Man muss sich den Job wechseln und sagen, wo kann ich denn so reden, als ich mehr bin? Und viele können natürlich nicht aus der Haut raus, weil sie ein Häuschen haben und drei Kinder und in diesem Job und von Lohn angewiesen sind. Dann müssen sie halt suchen, wie bringe ich Glück, als ich im Gleichgewicht bin, gleich den Job abhalten oder etwas Ähnliches machen. Es ist relativ einfach gesagt, mache einfach. Es sind viele andere Sachen oder dahinter, die man nicht einfach machen kann. Man muss es manchmal auch an dem stellen, aber wenn es nicht 100% passt, dann muss man sagen, okay, tun wir es jetzt aber gleich durch, weil das ist jetzt einfach so. Aber wie kann ich mich besser arrangieren? Schlussendlich ist das Leben zusammen kurz und es muss dir wohl sein. Dann ist es ein gutes Leben.
Und das ist ja fast der letzte Spruch von eurer Firma, oder?
Ja.
Jeder Tag, der zählt.
Jeder Tag zählt. Das Leben besteht aus Tagen, an die man sich erinnert. Und das ist nicht unbedingt jeder Tag, aber die Tage sind wichtig. Die musst du immer wieder schaffen. Ein Tag, wo du bleibt. Und dann kannst du sagen, das ist der Wert zu leben. Sei es im Geschäft, sei es privat. Es zählt eigentlich immer, jeden Tag, gleich was machst. Ob du mal einen Scheißtag hast, dann musst du sagen, am Ende des Tages, so, welche 10 Minuten von dem Tag hast, jetzt der heutige Tag wert gewesen. Es gibt immer 10 Minuten. Das heißt, der ganze Tag Scheiße gelaufen ist. Sag, jetzt musst du 10 Minuten sagen, der Tag, wo dich nicht abhökeln. Und dann nimmst du eine Flasche Wein für und ich weiß nicht was, und sagst so jetzt. Aber irgendwie jeden Tag noch so kannst du sagen, er ist der Weg ins Leben. Dann bist du schon mal ein Stück auf dem guten Weg.
Also, besser. Das Gespräch hat sich sicher gelohnt. Das ist sicher das Highlight vom heutigen Tag. Also, ich danke dir vielmals, ja, dass du so viel von dir mitteilt hast, das Spiel ja mitgemacht hast. Ich hoffe, wir können bald wieder miteinander im Höllloch unsere Touren unternehmen. Und ich wünsche bis dahin eine ganz gute Zeit und ja, hab's gut.
Danke dir, Urs, dir auch.
Alles merci gut. Vielmals.
Tschüss. Tschüss.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder begrüßen darf, wenn es wieder heisst Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.